Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute, Herr Falschgold findet einen Kriminalroman mit Tiefgang in Innocent von Scott Turow. In der Rubrik Was wir sonst noch lesen, berichtet Irmgard Lumpini von essentieller Lektüre zur Fußball-WM und Herr Falschgold kann erklären, warum wir alle Lena sind. Zunächst jedoch der zweite Teil der Rezension von When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, der New York Times-Kolumnistin Gail Collins, besprochen von Irmgard Lumpini.
Gail Collins, When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, zweiter Teil. Während sich der erste Teil der Rezension von Gail Collins, When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present vorrangig dem Ausgangspunkt des Buches, den die Autorin auf 1960 datierte und den vorausgegangenen Kämpfen von US-amerikanischen Frauen um Gleichberechtigung widmete, setzt nun Teil 2 in den frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es aufsehenerregende, noch nie dagewesene Erscheinungen. Mit der Mary Tyler Moore Show, nach ihrer Hauptdarstellerin benannt, kam eine neue TV-Serie, in der sie eine Mitdreißigerin spielte, die für eine TV-Station arbeitet. Während Mary Tyler Moore im ersten Jahr der Serie, die das ganze Jahrzehnt durchlief, noch mit ihrer besten Freundin vorrangig ihren Single-Status beweinte, wurde sie zunehmend zufriedener, hatte in ihren Freunden und ihrer Arbeit ein Familiensurrogat gefunden und spiegelte die Versuche der damaligen Zeit, die klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation durch ein größeres Netzwerk aus Freundinnen und Freunden zu ersetzen. Wechselnde Freunde spielten eher im Hintergrund. Natürlich war die Mary Tyler Moore Show immer noch eine Ausnahme. Nach wie vor spielten Frauen auf die Personen, die einfach ans Telefon gingen, aber sie zeigte doch die Umbrüche, die in Gang waren. Raum für persönliche Experimente mit alternativen Familienmodellen oder die freie Entscheidung über den Zeitpunkt der Mutterschaft und ein selbstbestimmtes Sexleben, das durch die Pille möglich wurde. Eine der stärksten Waffen im Kampf gegen die Gleichberechtigung ist und war die Verspottung von Frauen, ihren Fähigkeiten und ihren Stärken. Der Versuch, Frauen der Lächerlichkeit preiszugeben, ist kein neuer. Gail Collins schreibt, dass Amerikanern immer etwas unwohl beim Gedanken an sporttreibende Frauen war, auch wenn sie bei besonders außergewöhnlichen Leistungen durchaus zur Würdigung fähig waren. Gertrud Edele hatte den englischen Kanal 1926 als erste Frau durchschwommen, und zwar fast 2 Stunden schneller als die 5 Männer, die dies zuvor gewagt hatten. Und ihr zu Ehren wurde eine große Parade veranstaltet. Wilma Rudolph, die 1960 als erste Athletin bei den Olympischen Spielen gleich 3 Goldmedaillen im Sprint gewann, hatte in ihrer Kindheit Kinderlähmung gehabt. Die Feier zu ihren Ehren in ihrer Heimatstadt Clarksville war die erste, bei denen die Rassentrennung aufgehoben wurde. Später war sie jedoch gezwungen, ihr Geld als Sportlehrerin und Coach zu verdienen, denn es gab zu dieser Zeit schlicht und einfach keine Möglichkeit für weibliche Sportler, eine professionelle Karriere zu starten. Bis in die 60er Jahre wurde Sport für Frauen nur unter dem Gesichtspunkt von Gesundheit und Fitness gesehen. Der Gedanke eines Wettkampfes zwischen Frauen war schlicht undenkbar. Noch unerhörter war nur noch der Gedanke an gemischte Wettkämpfe. Die Teilnahme von Frauen zum Beispiel am Boston-Marathon wurde erst 1972 gestartet, nachdem Frauen mit falschen Anmeldungen längst bewiesen hatten, besser als viele ihrer männlichen Konkurrenten zu laufen. Am schwierigsten war es jedoch im professionellen Bereich, für Frauen als Sportlerin eine Karriere zu starten. Während erfolgsversprechende Jungen großzügig mit Stipendien gefördert wurden, waren derartige Programme für Mädchen schlicht nicht vorgesehen. Gil Collins beschreibt sehr anschaulich, unter welch schlechten Bedingungen Mädchen Sport machen mussten. Auf Gehwegen, ohne eigene Umkleidekabinen und ohne finanzielle Unterstützung. Trotzdem waren Frauen erfolgreich. Billie Jean King hatte zu Beginn ihres College-Besuchs bereits das Double in Wimbledon gewonnen. Finanzielle Unterstützung erhielt sie jedoch nicht. Als sie dann ihre professionelle Karriere begann, rebellierte sie gegen die ungleiche Ausschüttung von Preisgeldern, boykottierte mit anderen Spielerinnen verschiedene Turniere und setzte eine angemessenere Bezahlung durch. Männliche Athleten fühlten sich angegriffen und Bobby Riggs, ein 55-jähriger Tennisspieler, der längst seinen Zenit überschritten und geäußert hatte, dass Frauen ins Schlafzimmer und in die Küche, und zwar in dieser Reihenfolge, gehörten, sah eine Möglichkeit, wieder in die öffentliche Aufmerksamkeit zu gelangen. Er futterte die Topspielerin heraus und besiegte Marguerite Court. Danach futterte er Billie Jean King heraus. Sie fühlte sich gezwungen, die Herausforderung anzunehmen, waren doch nach der Niederlage von Marguerite Court viele überzeugt, dass das beste weibliche Tennis weit unter dem Niveau des männlichen war, wenn ein alternder mittelmäßiger Spieler eine der besten vernichtend schlagen konnte. Das Match war das bis dahin teuerste der Welt. ABC zahlte $750.000 für die Übertragungsrechte, während NBC zur gleichen Zeit nur $50.000 für Wimbledon bezahlte. Und 1973 sahen dann 48 Millionen Menschen das Match. Billie Jean King gewann mit 6:4, 6:3 und 6:3. Und dabei trug sie auch noch das kleine glitzernde Dress, das man ihr vorgeschlagen hatte, und gab damit die Lächerlichkeit zurück. Dass dieses Prinzip, Frauen der Lächerlichkeit preiszugeben, noch immer für Unterhaltung und Einschaltquoten sorgt, zeigte Stefan Raab hierzulande mit seiner Herausforderung der zwischen 1995 und 2007 ungeschlagenen Boxweltmeisterin im Fliegengewicht, Regina Halmich. Beide Male, 2001 und 2007, gewann sie klar. Auch im US-amerikanischen Kongress tat sich einiges. 1972 wurde ein Gesetz mit dem ominösen Namen Title IX beschlossen, welches Diskriminierung auf Grundlage des Geschlechts für Schulen, die öffentliche Förderung erhalten, verbot und damit grundsätzlich jede Schule in den USA verpflichtete, die Bedingungen für Mädchen im Sport zu verbessern. Hatten bis dahin die 10 größten Unis 1300 Mal mehr Geld männlichen Athleten zur Verfügung gestellt, wurden bis 1984 10.000 Stipendien für weibliche Athleten geschaffen und 30 verschiedene nationale College-Wettkämpfe etabliert. 1970 hatte es noch keinen einzigen gegeben. Die noch bestehenden Unterschiede resultierten daraus, dass das Government gleiche Voraussetzungen und nicht gleiche Ausgaben gefordert hatte. Trotzdem war dies ein unglaublich großer Schritt. Kritikern ging dies nicht weit genug, zumal die Erhöhung der Stipendien für männliche Sportler ungleich schneller erfolgte. Für den feministischen Kampf nach Gleichberechtigung scheint die Perspektive jedoch besonders wichtig. Oder wie es Doris Brown, eine ehemalige Olympiadeteilnehmerin, formulierte: Ein zweite Klasse Bürger zu sein scheint gut, wenn man vorher wie ein Bürger der fünften Klasse behandelt wurde. Title IX ist übrigens das Gesetz, welches Sarah Palin im Wahlkampf 2008 als positiven Bezugspunkt der Frauenbewegung nannte, ermöglichte es ihr doch überhaupt eine Sportkarriere als Basketballspielerin. Einige Änderungen erfolgten weitgehend unbemerkt vom Auge der Öffentlichkeit. So war 1974 ein Gesetz beschlossen worden, das nicht länger die Unterschrift des Vaters oder Ehemanns für Kredite für Frauen verlangte. In den 80er Jahren dachten selbst viele Frauen noch, dass dies die Voraussetzung wäre. Einer der erbittertsten Kämpfe, die auch hierzulande ausgetragen wurden und werden, war und ist der um die Anrede und Beschreibungen. Es setzte sich nur sehr mühsam durch, Gruppen von zwei oder mehreren Frauen nicht automatisch als Girls zu bezeichnen. Auch die allgemeine Bezeichnung Miss, als nicht auf einen gesellschaftlichen Zustand, also verheiratet oder nicht verheiratet, setzte sich nur langsam durch. Während in Zeitschriften Männer nur mit ihrem Namen und Taten genannt wurden, war es üblich, bei Frauen immer noch Attribute zu ergänzen, die auf ihren Familienstand oder ihre familiäre Stellung hinwiesen. Und während bereits 1970 Ben Pradley, Herausgeber der Washington Post, anwies, auf diese Zuschreibungen als geschiedene, Großmutter oder einfach blond bei Frauen zu verzichten, widersetzte sich die New York Times bis 1986 der zuschreibungsneutralen Anrede Miss. Dieser vorrangig von Journalistinnen geführte Kampf war letztendlich erfolgreich. Dennoch führt Gil Collins zahlreiche Beispiele an, dass gerade in den Medien Änderungen erst für die nachfolgende Generation Wirkung zeigten. Höhere Löhne, angesehenere Positionen, in den Genuss dieser endlich durchgesetzten Möglichkeiten kamen junge College-Absolventinnen, die bereits von den anderen gesellschaftlichen Änderungen profitiert hatten. Ein großes Kapitel ist mit Work and Children überschrieben, zeigen sich hier doch die meisten Widersprüche und Probleme. Mussten sich Frauen zuerst mühsam ihr Recht auf eine Karriere erkämpfen, war es später aufgrund der wirtschaftlichen Lage notwendig, dass Frauen zum Ertrag ihrer Familien beitrugen. Eine gleichzeitig einhergehende gesellschaftliche Abwertung von nur Müttern ließ viele Mütter dem Feminismus gegenüber eine mehr als kritische Rolle einnehmen. Auch wenn Gil Collins zahlreiche Beispiele zeigt, in denen Nicht-Feministinnen von den Umbrüchen und Änderungen profitierten. Das Buch zeigt, dass zum einen die ungleiche Belastung, selbst bei den optimistischsten Untersuchungen erledigten Männer maximal ein Drittel der Hausarbeit, und da war die Kinderbetreuung noch nicht eingerechnet, für das anstrengende Leben der meisten Frauen verantwortlich war. Zum anderen gibt es bis heute keine durchgehende, kostengünstige Kinderbetreuung. Während in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ähnlich wie in Europa alternative Familienmodelle ausprobiert wurden, verschob sich in den 80ern das Durchschnittsalter für die erste Geburt nach hinten und die Geburtenrate sank. Frauen, die nun erfolgreich an ihren Karrieren arbeiteten, wurden mit neuen Ängsten konfrontiert. So wurde das Gerücht lanciert, dass Singlefrauen über 40 eher Opfer eines terroristischen Anschlags würden, als einen Ehemann zu finden. Gleichzeitig wurde eine Studie veröffentlicht und vielfach kolportiert, die einen jähen Rückgang der Fruchtbarkeit ab 30 meldete und also Frauen, die sich zuerst um ihre Karriere kümmerten, kinderlos bleiben würden. Beides wurde in der Zwischenzeit in das Reich der Mythen verwiesen. Die 90er Jahre zeigt Gil Collins vorrangig in ihren Unterschieden zu den vorangegangenen Jahrzehnten. So nannten sich zwar Frauen selbstverständlich Miss, ohne auf ihren ehelichen Status zu verweisen. Sie nahmen aber wesentlich häufiger bei Eheschließungen den Namen ihres Mannes an. Feminismus galt plötzlich als Schimpfwort, auch wenn es erst einmal nicht mehr als gleiche Bedingungen für Männer und Frauen forderte. Feminismus und feministische Kämpfe sind Wellen unterworfen. Auf Zeiten von größeren Umbrüchen folgten stets Backlashes. Rückschläge, aber noch immer kann nicht davon gesprochen werden, dass eine Gleichberechtigung erreicht wäre. Unterschiedliche Löhne für gleiche Arbeit, unterschiedliche Belastungen innerhalb der Familien, unterschiedliche Zugänge zu Bildung und Karriere. Während in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Frauen oft der Zugang zu Karriere verwehrt wurde, müssen heute, nachdem Mädchen oft in größerer Anzahl als jung und mit besseren Noten eine höhere Bildung anstreben, diese weit bessere Leistungen erbringen, weil man sich um den jungen Anteil sorgt, denen mittlerweile oft der Zugang weiter vereinfacht wurde. Waren verschiedene Dinge für Frauen also vorher prinzipiell undenkbar, müssen sie heute wesentlich besser als ihre männlichen Konkurrenten sein. Besonders interessant ist die Beschreibung des Wahlkampfes 2008. Gil Collins beschreibt differenziert Hillary Clintons Kampf um die Kandidatur der Demokraten, die sie letztendlich verlor, und die zuerst überwältigende Zustimmung der Feministinnen zu Sarah Palin, wobei einer der Hauptgründe war, dass erstmals eine Frau im Weißen Haus denkbar schien. Diese Sympathie schwand zwar schnell, dennoch zeigt Collins einen der großen Erfolge von Sarah Palin. Zum ersten Mal wurde auch in der Gruppe der jungen, weißen und weniger gut gebildeten Männer eine mehrheitliche Zustimmung für eine Frau als Kandidatin für dieses hohe Amt erzielt. Und auch wenn beide verloren. Die Diskussionen über ihre Kandidaturen änderten den öffentlichen Diskurs nachhaltig. Als 2009 Nancy Pelosi in ihrer Rolle als Sprecherin des Repräsentantenhauses die zweite Nachfolgerin nach dem Vizepräsidenten wurde, nahm die Öffentlichkeit kaum noch Notiz. Und es war nicht mehr die Frage, ob Obama für wichtige Posten Frauen nominieren würde, sondern nur noch für welche. Frauen in den USA haben in den letzten 50 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und sie haben dies so nachdrücklich getan, dass kaum noch vorstellbar ist, dass es je anders war. Einige der drängendsten Probleme konnten die feministischen Kämpfe noch nicht lösen. Nach wie vor ist es für Frauen ungleich schwieriger, Kinder großzuziehen und gleichzeitig Karriere zu machen. Wie aus Liebhabern erfolgreich verantwortungsbewusste Partner werden, ist nicht immer klar und durchsetzbar und viele von uns tragen immer noch unpraktische Schuhe. Gil Collins, 1945 geboren, studierte Journalismus und war zwischen 2001 und 2006 Editorial Page Editor der New York Times, die erste Frau überhaupt, die diese Position je innehatte. Gil Collins hat mit When Everything Changed eine soziale Kulturgeschichte geschrieben. Für das Buch führten sie und Kolleginnen eine Vielzahl von Interviews mit Frauen aus den unterschiedlichsten Spektren. Nicht nur Protagonisten der feministischen Bewegung kommen zu Wort, auch konservative Kritikerinnen und Frauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung keinen eigenen Beitrag leisteten. Kaleidoskopartig werden die unzählbaren Schnipsel zu einem überwältigenden Gesamtbild zusammengesetzt, welches zum einen die Siege, kleine und große, der feministischen Bewegung feiert. Schwerpunkte sind dabei, nicht überraschend, wenn man Gil Collins Hintergrund berücksichtigt, Frauen in Medien, Kultur und Politik. Zum anderen wird im letzten Teil des Buches an der Kritik Collins an der heutigen Frauengeneration eine weitere Motivation für When Everything Changed deutlich. Sie stört sich, zu Recht, an den noch immer weit verbreiteten Annahmen, dass erstens heute auch für Frauen alles möglich wäre und zweitens die Geschichte der vielfältigen Auseinandersetzungen häufig auf die oft kolportierte Geschichte der angeblichen BH-Verbrennung reduziert wird und die feministischen Kämpfe als die von männerhassenden, militanten Frauen denunziert werden. Ihr Buch kann also auch als Lehrbuch für die Frauen gesehen werden, die zeitigstens in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aufwuchsen und die Früchte ernteten und gleichzeitig durch diverse Rückschritte in anderen Gebieten in ihren Möglichkeiten beschränkt sind. Durch eine neue Sichtbarkeit der Erfolge und Rückschritte des Kampfes um Gleichberechtigung ermutigt Gil Collins eine neue Generation von Frauen und beschwört gleichzeitig eine Tradition, die durch bisher fehlendes Wissen nicht aufrechterhalten werden konnte. Auch in Deutschland gab es diesen Bruch in den letzten 5 Jahren, als die sogenannten neuen Feministinnen vorrangig durch Alice Schwarzer-Bashing in Erscheinung traten und zwar richtig erkannten, dass der Kampf neuer Generationen an neue Bedingungen angepasst werden muss, aufgrund fehlenden Geschichtswissens und Bewusstseins jedoch ihre eigene Kraft gleichzeitig unter- und überschätzten. Neben Gil Collins' Werk When Everything Changed kann ihre meist 2-mal wöchentlich erscheinende Kolumne, die nicht nur sehr informativ, sondern meist auch sehr lustig ist, in der New York Times der geneigten Hörerinnenschaft ans Herz gelegt werden.
Lillian Garland was raised by her great-grandmother, a former showgirl who had married a black man and ended up on a farm in Finleyville, Pennsylvania. She had long black hair, a tiny little waistline, and she was built bigger than Marilyn Monroe. So when she married her husband, like I said, was black. Can you imagine her grief way back then before the 20s? So I'd be sitting on the floor and she'd be brushing my hair, and one of the things she would always say, "Remember that word." And she would say it. She said, "Nigger." And she would point at me and she'd say, "It only has as much power as you give it. It's only a word. Don't give it any power." A tomboy who dreamed of being Annie Oakley, Garland grew up to be a pretty young woman who dreamed of being an actress. In 1976, she left for California with her eyes on Hollywood. But she wound up on the run from an abusive marriage, working as a security guard in Los Angeles. Things started looking up when she landed a job as a receptionist at a California Central Savings and Loan Association office. "I'm sitting answering phones, giving everybody messages, fussing at the bosses for not answering their wives' calls. I was having a ball, like I was mothering everybody." When she got pregnant, Garland trained someone to fill in while she was gone and returned after a 3-month unpaid leave. "We hired the person you trained," she was told. "If something comes available, we'll give you a call." Garland, who was searching for a new job with her baby in her arms because she couldn't afford a sitter, contacted the Department of Fair Employment and Housing, which told her that California had a law requiring employers to offer pregnant women unpaid leaves of up to 4 months. Her ex-employer challenged the law, claiming it discriminated against men who could not claim such a benefit. By the time the court ruled in her ex-boss's favor, Garland had lost her apartment and custody of her daughter, Kakir, to the child's father. As the appeal wound its way through the courts, her former employer offered to take her back, and her lawyer told her she had to accept in order to maintain her status as plaintiff. "They did things to me. They stuck pins in my chair. They had me doing really demeaning things. They were putting in new computers, and they said, "We want you to get on your hands and knees underneath all these desks on this floor and write down how many blue cables, white cables, and what the numbers are on the cables." She told herself, "They want to force me to quit, because they figure if I quit this, I'll quit this case too. But they don't know I'm my grandmother's granddaughter." In 1987, Garland's case made it to the Supreme Court, which ruled 6-3 that states could require employers to provide job protection for pregnant women. Time wrote a big story about Garland, and she was invited to Washington, where President Clinton signed her copy of the magazine, and a security guard, recognizing her, asked to shake her hand. He says, "I gotta tell my wife that I met you. We just had twins. Because of you, she didn't lose her job." Later, at a dinner, Garland was seated next to Rosa Parks, who told her, "Young sister, I have been following this case for years, and I am so proud of you." I said, "I'm sitting next to Rosa Parks, and you're proud of me?" And she started laughing and laughing. Garland was hardly the only woman to come crashing up against a barrier she imagined had long been eliminated, and she was not the only one to go to court. Throughout the 80s, women in accounting and law firms fought to get a better chance to make partner, a status the top firms repeatedly argued was based on personal relationships rather than on any specific and quantifiable qualification. In 1982, Anne Hopkins was the only woman among 88 candidates nominated for partner at Price Waterhouse, a giant accounting firm. Although she brought in more business than any other candidate, she was rejected. It was only later, when we were in litigation, that I found out about the comments that I needed to go to charm school, that I was too macho, that I was overcompensating for being a woman, she said. The partner said she would have a better chance if she dressed more femininely and wore more makeup and jewelry. It took the rest of the decade, but in 1990, a federal district judge ordered Price Waterhouse to make Hopkins a partner and give her $400,000 in back pay. In 1982, Christine Kraft of KMBC-TV in Kansas sued her employers after she was demoted from anchor to reporter because she did poorly in a viewer focus group. The viewers, she was told, found her too old, too unattractive, and not sufficiently deferential to men. Kraft said she was told by her boss, "We know it's silly, but you don't hide your intelligence to make the guys look smarter. They don't like the fact that you know the difference between the National League and the American League." A 36-year-old California outdoors woman, Kraft said she was wooed to come to Kansas by the KMBC management, who assured her that they did not mind that she looked more like an aging surfer than a beauty queen. Once she joined the station, however, she was sent through makeup, clothes, and hair consultations that left her equipped with an endless supply of polyester bowed blouses and blazers. The station claimed the focus group showed the makeover wasn't working, but testimony at the trial revealed that the consultant had opened up the focus group's discussion by saying, "Let's spend 30 seconds destroying Christine." And, "Is she a mutt? Let's be honest about this." The jury awarded her $500,000 in damages. Then the judge tossed out the verdict, saying it was the result of passion, prejudice, confusion, or mistake on the part of the jury. The job of TV news anchor had particular significance since the person reading the evening news had always been a figure of authority in American culture. I have the strong feeling that audiences are less prepared to accept the news from a woman's voice than from a man's, said Reuben Frank, the president of NBC News in 1971. ABC made the first attempt to break the network men-only club in 1976, when Barbara Walters was hired to co-anchor the evening news with Harry Reasoner. The pairing was not a success. Harry Reasoner didn't want a partner and he didn't want a woman, Walter said years later. He did not talk me off the air. The on-air chemistry, unsurprisingly, was poor. Ratings did not go up, and eventually Reasoner and Walters went off to news magazines, while Peter Jennings claimed the anchor's chair. While the network would continue to wrestle with the anchor woman's issue for another quarter century or so, local news had less trouble adapting. In 1972, King 5 in Seattle appointed Jean Anderson as evening news anchor, making her the first woman to hold that job permanently. Her management had surveyed listeners and found the audience very receptive to the idea. Others followed quickly, many of them women who would later become national household names: Judy Woodruff in Atlanta, Jessica Savage in Houston, and Jane Pauley, who became the first anchorwoman at stations in Indianapolis and later Chicago. By the early 1980s, more than a third of local anchors were women. Only 3% of those women, however, were over 40, compared to almost half the men.
Push it. 20 Jahre nach Aus Mangel an Beweisen schreibt Scott Turow die Geschichte weiter. Innocent, der letzte Beweis. Ohne mein wahres Alter preisgeben zu wollen, was wiederum auf die Erheblichkeit dessen schließen lässt, kann man sagen, dass ich jahrzehntelang keinen Kriminalroman zu Ende gelesen habe. Die Abstinenz zu beenden kam das erste reinrassige Exemplar dieser Gattung seit langem vor einigen Monaten in dieser Sendung unter die Räder. Juli C.'s Schilf, im Prinzip ein Tatort-Drehbuch, wie von mir dazumals festgestellt, und damit nicht gerade eine Werbung fürs Genre, wenn man zu denen gehört, die ob der Dröge und Lahmarschigkeit deutsche Kriminalfilme nach den immer wieder gleichen abgezirkelten exakt 90 Minuten entweder schlafen oder ob der geraubten Lebenszeit schlecht gelaunt sind. Kurz nach dem C-Verriss war Winter, der Lesebedarf stieg witterungsbedingt und wer immer es auch anschleppte, las die gesamte Studio B-Besatzung auf einmal Michael Connellys Harry-Bosch-Reihe. Die Kriminalroman-Abstinenz war beendet, wenn man die Gattungsbezeichnung amerikanischer Krimi so ungenau übersetzt, ist doch das amerikanische Wort für alles, was zwischen Ost- und Westküste und zwei Buchdeckeln an Ungesetzlichen passiert, Suspense, Spannung und damit genau das Gegenteil durchschnittlicher europäischer Kriminalerzählung, ob in Druck oder schlechter Schauspielerei. Was der kritische Rezensent nach einem Dutzend Bänden besagter Kriminalreihe trotz aller Empfehlbarkeit erwartbar feststellte, ist eine Zweidimensionalität und Repetition im Stoff, Ort und Personal, aber der Rhythmus der Handlung eines amerikanischen Krimis hatte sich verinnerlicht. Man war angefixt und suchte nach einem Substitut, möglichst stärker und wenn es geht, einen Hauch more sophisticated. Die Klientel, zu der man damit gehört, sagen wir, Abdeigleser mit dem Hang zur entspannender Unterhaltung, wird seit einigen Wochen von der gut geölten PR-Maschinerie des Verlages Grand Central Publishing umworben, denn Scott Turow hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Innocent, der bei Lesern wie Kinogängern die Synapsen feuern lässt. Assoziiert der Titel doch richtigerweise eine Fortsetzung des Erfolgsromans und soliden Kinofilms Presumed Innocent aus dem Jahr 1990. Im Deutschen liefen Buch wie Film unter dem Titel Aus Mangel an Beweisen und die Wiederholungen liefen so oft im TV, dass man fast annehmen muss, dass ein jeder über 20 den Film wenigstens einmal gesehen hat. Harrison Ford ist noch ziemlich jung und die Damenblazer hatten Farben jenseits der heutigen Geschmacksskala. Der Nachfolger, der 20 Jahre später die Geschichte fast aller handelnden Personen aufgreift, heißt im Deutschen Der letzte Beweis, was nicht so brillant ist wie das Original, unschuldig, innocent, in Hinsicht auf Erwartungshaltung und Romaninhalt. Aber wir sind dankbar, in Verunstalten von Roman- und Filmtiteln ist der deutsche Verlagschef sonst deutlich unsensibler. Positiv ist, dass die deutsche Übersetzung dem amerikanischen Original nur um einige Wochen hinterherläuft. Sie erscheint am 14. Juni 2010. Bei einem Fortsetzungsroman stellt sich die Frage, sollte man das Ausgangswerk noch einmal zur Hand nehmen? Sie ist in diesem Fall schnell mit Nein beantwortet. Als dass Scott Turow zwar die Personen des ersten Buches wieder agieren lässt, alle jedoch Veränderungen durchlebt haben, die mehr als nur Grundlage der Story sind. Und was an Ereignissen aus dem Erstlingswerk eine Rolle im aktuellen Handlungsstrang spielt, wird ausführlich und wohl integriert vermittelt. Wie der Hörer bemerkt, tastet sich der Kriminalroman-Rezensent ans Dilemma seiner Profession heran. Wie bespricht man einen Krimi, ohne die Handlung zu verraten? Vielleicht so. Presumed Innocent erschien vor reichlich 20 Jahren, beschreibt das Leben von Rusty Savage, einem leitenden Staatsanwalt in einer fiktiven Stadt im Mittleren Westen. Dieser ermittelt den Mord an einer Kollegin, ebenfalls Staatsanwältin, und wird im Zuge der Ermittlungen mehr und mehr selbst zum Verdächtigen, weil sich herausstellt, dass Rusty mit dem Mordopfer eine außereheliche Beziehung hatte. Dem folgenden Indizienprozess, bei dem sich der Staatsanwalt von seinen Kollegen und damit Anwärtern auf seinen Posten angeklagt sieht, übersteht Rusty Savage mit der Hilfe eines gerissenen Anwalts, der für Rusty einen Freispruch erwirkt. Aber, und das ist ein für die Handlung von Innocent gewichtiger Makel, aus Mangel an Beweisen, sprich ein Freispruch zweiter Klasse. Sprung vorwärts ins Jahr 2008. Für Spoiler-verängstigte Hörer, die folgenden Informationen stammen aus zwei Seiten Prolog und ein paar Sätzen der ersten Kapitel. Do not panic. Es ist der Morgen des 30. September 2008 und Rusty Savage, mittlerweile Richter, sitzt am Bett seiner toten Frau. 24 Stunden lang. Er räumt die Wohnung auf, ordnet das Bett, in der die Leiche liegt, setzt sich neben sie und denkt über sein Leben nach. Erst am nächsten Morgen ruft er seinen Sohn an.
Nat, September 30th, 2008. A man is sitting on a bed. He is my father. The body of a woman is beneath the covers. She was my mother. This is not really where the story starts or how it ends, but it is the moment my mind returns to the way I always see them. According to what my father will soon tell me, he has been there, in that room, for nearly 23 hours, except for bathroom breaks. Yesterday he awoke, as he does most weekdays, at 6:30, and could see the mortal change as soon as he glanced back at my mother, just as his feet had found his slippers. He rocked her shoulder, touched her lips. He pumped the heel of his palm against the sternum a few times, but her skin was cold as clay. Her limbs were already moving in a piece, like a mannequin's. He will tell me he sat then, in a chair across from her. He never cried. He thought, he will say. He does not know how long, except that the sun had moved all the way across the room, when he finally stood again and began to tidy obsessively. He will say he put the 3 or 4 books she was always reading back on the shelf. He hung up the clothes she had a habit of piling on the chaise in front of her dressing mirror, then made the bed around her, pulling the sheets tight, folding the spread down evenly, before laying her hands out like a doll's on the satin binding of the blanket. He threw out 2 of the flowers that had wilted in the vase on her night table and straightened the papers and magazines on her desk. He will tell me he called no one, not even the paramedics, because he was certain she was dead, and sent only a one-line email to his assistant to say he would not be at work. He did not answer the phone, although it rang several times. Almost an entire day will have passed before he realizes he must contact me. "But how can she be dead?" I will ask. "She was fine 2 nights ago when we were together." After a freighted second, I will tell my father, "She didn't kill herself." "No," he will agree at once. "She wasn't in that kind of mood. It was her heart," he will say then. "It had to be her heart, and her blood pressure. Your grandfather died the same way." "Are you going to call the police?" "The police," he will say after a time. "Why would I call the police?" "Well, Christ, Dad, you're a judge. Isn't that what you would do when someone dies suddenly?" I was crying now. I didn't know when I had started. "I was going to phone the funeral home," he will tell me, "but I realized you might want to see her before I did that." "Well, shit, well, yes, I want to see her." As it happens, the funeral home will tell us to call our family doctor, and he will in turn summon the coroner, who will send the police. It will become a long morning and then a longer afternoon with dozens of people moving in and out of the house. The coroner will not arrive for nearly 6 hours. He will be alone with my mom's body for only a minute before asking my dad's permission to make an index of all the medications she took. An hour later, I will pass my parents' bathroom and see a cop standing slack-jawed before the open medicine cabinet, a pen and pad in hand. "Jesus," he will declare. "Bipolar disorder," I will tell him when he finally notices. "She had to take a lot of pills." In time, he will simply sweep the shelves clean and go off with a garbage bag containing all the bottles. In the meanwhile, every so often another police officer will arrive and ask my father about what happened. He tells the story again and again, always the same way. "What was there to think about all that time?" one cop will say. "My dad can have a hard way with his blue eyes, something he probably learned from his own father, a man he despised." "Officer, are you married?" "I am, Judge." "Then you know what there was to think about. Life," he will answer, "marriage, her." The police will make him go through his account 3 or 4 more times, how he sat there and why. His response will never vary. He will answer every question in his usual contained manner. The stolid man of law who looks out on life as an endless sea. He will tell them how he moved each item. He will tell them where he spent each hour. But he will not tell anybody about the girl.
Wer seine tote Frau und sei sie noch so herzkrank und mit größter Wahrscheinlichkeit an natürlichen Ursachen verstorben, einen Tag lang liegen lässt, bevor er den Notarzt, die Polizei oder auch nur den Leichenbeschau holt, macht sich verdächtig. Zumal als Richter, zumal als ehemals des Mordes Angeklagter und nur in Anführungszeichen aus Mangel an Beweisen freigesprochener. Problem, der Ankläger von vor 20 Jahren, Tommy Molto, ist jetzt auf Rusty Sabichs Posten. Immer noch leitender Staatsanwalt, eigentlich zuständig für die Untersuchung des Todesfalls, wird aber einen Teufel tun, sich leichtfertig des Verdachtes auszusetzen, sich an Rusty rächen zu wollen. Aber die Indizien für einen unnatürlichen Tod von Barbara Savage, der Frau des Richters am Berufungsgericht und mitten im Wahlkampf für den Posten des obersten Gerichtshofes des Bundesstaates, mehren sich. Wie gesagt, das alles wird auf den ersten Dutzend Seiten von Innocent erzählt, noch ist nichts passiert. Doch wir können aufhören. Ist doch der vor Biegung sorrende Spannungsbogen, der mit dem Roman vor 20 Jahren begann und über den verführerisch klaren Buchtitel Innocent, unschuldig und dem Prolog erster Ahnder wird, nicht das alleinige Argument, Scott Turrers Innocent aufs Höchste zu loben und zu empfehlen. Denn der Roman unterscheidet sich von der amerikanischen Krimi-Dutzendware, die, nur zur Erinnerung der deutschen Entsprechung, immer noch vorzuziehen ist, in wichtigen Details. Da wäre zunächst der Autor Scott Turrer, der die Schreiberei nur im Nebenberuf betreibt Oder sagen wir genauer, die Schriftstellerei. Denn als Strafverteidiger in Chicago schreibt er beruflich, narrativ und klar für ein deutlich kritischeres Publikum als den bräsigen Urlauber am Strand. Von seinen Stories, gewoben aus Aussagen, Beweisen und Indizien, hängt normalerweise ab, ob 12 Geschworene seinen Mandanten in eine Zelle schicken oder zurück in die Freiheit. Diese Berufserfahrung hilft, ein fesselndes Bild vom ohnehin fesselnden US-amerikanischen Tanz der verschiedenen jurisprudenten Elemente zu malen. Anders als in Deutschland wechseln im Laufe ihres Lebens eine Vielzahl von Staatsanwälten auf die Gegenseite oder werden Richter. Das alles passiert nicht durch Berufung, sondern durch Wahl, was der Art der Berufsausführung wiederum seinen Stempel aufdrückt. Sei es inhaltlich durch Strenge oder Milde, je nach Wahlmilieu, sei es persönlich, ein Richter mit Spleen kommt, wie ich letztens durch einen auf unserer Webseite übrigens verlinkten Prozessbericht im New Yorker lernen durfte, nicht nur in Romanen vor. Diese basisdemokratische Grundlage der Judikative ist konsequenziell auch für die Urteile, die gefällt werden. Liegen diese damit doch deutlich mehr in den Händen der Menschen, Geschworene oder Wähler, als in denen des strikten, starren Systems. Immer mehr darüber zu lernen, durchaus auch um zu vergleichen, ist übrigens ein hübsches Alibi, um intellektuellen Nasenrümpfern die in Anführungszeichen Schwäche für den amerikanischen Krimi zu erklären. Die Präzision des Schriftstellers und Anwalts Scott Turow, die Konzisheit und Lebendigkeit der Szenerie fesselt vor allem in den Roman vorantreibenden Passagen und bildet einen durchaus sinnvollen Kontrast zu den mitunter etwas ausschweifenderen persönlichen Betrachtungen der Protagonisten, die wiederum eine Qualität des Romans darstellen, ob einen Hauch zu lang oder nicht. Denn Scott Turow nimmt die lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Roman mit allen Haupthelden zum Anlass, ein paar grundsätzliche Fragen über das Leben, dessen Wege und Abwege zu stellen. Als Einwurf und der Vollständigkeit halber, Turow hat noch 7 weitere Romane geschrieben, in denen einige der Personen aus Presumed Innocent auftauchen. In Innocent selber nimmt er sich zum Beispiel die Zeit, Rusty Savage darüber nachdenken zu lassen, ob die Rückkehr zu seiner Frau vor 20 Jahren richtig war. Er entwickelt den jetzigen Chefankläger Tommy vom wilden Karrieristen vor 20 Jahren zum betenden Familienvater, den ein spätes und unerwartetes Familienglück vorsichtiger macht, als es seinem jungen Kollegen Brand lieb ist. Rustys Sohn litt unter den 20 Jahren Vernunftehe zwischen Rusty und der frischtoten Barbara und ist ein ausnehmend schöner, kluger und introvertierter Student der Rechtswissenschaften. In solchen Selbstbetrachtungen aus der Ich-Perspektive wird der Roman immer wieder an die Grenze zum Deprimierenden gebracht. Für Rusty war schon der 40. Geburtstag ein Gefühl, von einer Ziegelmauer begraben zu werden. Der 60. stürzt ihn vollends in Senieren. Was wäre wenn? Wo waren die Weggabelungen, die man verpasst hat? Oder gab es sie nicht? Das klingt zugegeben nicht wie spannende Nebenbeilektüre, aber das ist der Preis, der den etwas faden Krimigenuss eines Michael Connelly vom schweren Aroma eines John Updike unterscheidet. Und irgendwo in der Mitte liegt Scott Turow und John Irving. Denn eine gehörige Prise dessen Sinns für das Absurde, die bitterböse, tragikomische und komplett unvorhersehbare Wendung hat Scott Turow in Innocent auch. Laut lachend, nee, das gibt's nicht in der Straßenbahn zu sagen, hat nette Effekte in der Beziehung zu seinen Mitmenschen, kann ich berichten. Was mich die besagten Jahrzehnte vom Lesen von Kriminalromanen auch abgehalten hat, ist der Fakt, dass deren Spannung so vorhanden einzig und allein vom Wissen des Autors und den Ausgang der Show abhängt und wenn ein Literaturrezensent irgendetwas nicht leiden kann, dann ist es, wenn jemand mehr weiß als er selbst. Scott Turow umgeht das Problem mit einer Kombination aus 2 altbekannten und von mir eigentlich nicht wirklich geliebten literarischen Stilmitteln, der Rückblende und der Ich-Erzähler-Perspektive. Die Kapitel des Romanes entwickeln sich zeitlich vom Tag am Bett seiner toten Frau und zu diesem Tage hin. Erzählt wird aus der Ich-Perspektive von Rusty Savage, dem Richter, dessen Sohn und einer Person, die ich aus Gründen der Spannung hier im Dunkeln lasse. Und aus der Beobachterperspektive, wenn es um den leidenden Staatsanwalt Tommy Molto, Rustys alten Gegenspieler, geht. Alle Kapitel sind entsprechend mit dem Datum und dem Namen der sprechenden oder handelnden Person überschrieben, was mal wieder ein Argument für das E-Book ist, springt man doch zunächst immer wieder ein Kapitel zurück, um die zeitliche Perspektive wiederzufinden. Der Effekt des ganzen Theaters ist, dass wir bis auf die Umstände erklärenden Kapitel aus der Erzählerperspektive mit Tommy Molto Sicht und Wissensstand der handelnden Akteure erfahren und keinen Deut mehr. Suspense statt Kriminalroman. Kein Erzähler erklärt bedeutungsschwanger à la Dan Brown, doch sie wussten noch nicht, was geschehen würde. Wir wissen manchmal, dass die Vermutungen von zum Beispiel Ned, dem Sohn des Richters, nicht so recht stimmen oder sich zumindest mit dem widersprechen, was der Vater äußert. Die Widersprüche zu finden, aufzulösen und eine Haltung zu entwickeln, bleibt in der Übung des Lesers. Sehr interessant. Ein weiterer Vorteil von Ich-Perspektive und Zeitensprung ist der Präsens, der uns filmhafte Epik gibt. Aber das, wovor es dem Rezensenten bei der verwendeten Ich-Erzählform oft schaudert, wird weitgehend vermieden. Die übertriebene Charakterisierung des Erzählenden durch verbale Definition. Zwar hängt der Sohn das eine oder andere gross oder weird ans Ende seiner Sätze, es bleibt aber im Rahmen und ein Scott Turow-Roman kein Kasperle-Theater. Fast geschafft also. Roman vorgestellt, Stil erklärt, Handlung angerissen und doch weitgehend verborgen. Da Scott Turows Innocent jedoch so spannend, wendungsreich und unvorhersehbar ist, musste der Rezensent zu extremen Maßnahmen greifen, um das Ende nicht in einem Nebensatz zu verraten. Er brachte sich dazu, dieses nicht verraten zu können und begibt sich nochmals mit der ausdrücklichen Lobpreisung und Empfehlung zurück auf sein Sofa und liest erst jetzt die letzten drei Kapitel von Innocent. Der letzte Beweis von Scott Turow. In der Rubrik Was wir sonst noch lesen, berichtet Irmgard Lumpini von essentieller Lektüre zur Fußball-WM und Herr Falschgold kann erklären, warum wir alle Lena sind.
Die WM steht ins Haus und in den nächsten vier Wochen ist das stets pünktlich anlässlich dieses Ereignisses herausgegebene WM-Kicker-Sonderheft eine empfehlenswerte Lektüre. Zumindest wenn man schnell nachschlagen möchte, wer wen wie in der Qualifikation bezwang, welche Spieler in welcher Mannschaft nominiert wurden und welcher Sender welches Spiel übertragen wird. Dies ist zumindest in hiesigen Gefilden nicht ganz unpraktisch, werden doch nicht alle Spiele durch die Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt. Kurz, die Planung wird einfacher, wenn man jetzt schon weiß, dass für Italien Paraguay oder für England Algerien Sportkneipen aufgesucht werden müssen, die RTL empfangen. Die wirtschaftliche Krise des Zeitungsjournalismus ist auch am Kicker nicht spurlos vorübergegangen. Und so ist der noch bei der letzten WM äußerst strapazierfähige, da sehr dicke Papierumschlag einer luschischen Variante gewichen. Zwar berücksichtigt das WM-Kicker-Sonderheft teilweise die auch hierzulande manchmal internationalen Verhältnisse und bringt Interviews mit Spielern, die teilweise in der Bundesliga aktiv sind und nun für andere Länder antreten, aber natürlich ist immer von unserer Mannschaft und uns die Rede. Und die ganzen nichtssagenden Interviews zur deutschen Mannschaft hätte man sich sparen können. Toll wiederum sind die großen Mannschaftsbilder, die ausführliche Diskussionen über die Schönheit der Trikots ermöglichen. Besonderer Tiefpunkt ist das beigelegte Plakat der deutschen Spieler, die alle in Schreibhose und Sepiabraun abgedruckt sind. Lustig wiederum ist die Werbung. Neben dem Artikel »Die Lage vor der WM, ohne Ballack, ohne Chance« ist eine Werbung für Arztgespräche zur Behebung von Erektionsproblemen abgedruckt. Das hat Italien nicht nötig. Eine Seite weiter posieren fünf italienische Spieler als coole Gang in deutsche und Gabbana-Unterhosen. Und wenn Django Asyl am Ende des Heftes noch den ganzen nationalistischen Beschwörungs- und Beschwichtigungsblödsinn der deutschen Mannschaft und deutschen Fans mit einem äußerst unlustigen »Die WM sollte man nicht zu ernst nehmen« Artikel beschwört und das Gewinnen zur Fansache macht, schließlich ist in Frankreich und Italien die Stimmung am Boden, dann lässt mich das nur eines hoffen. Möglichst zeitiges Ausscheiden der deutschen Mannschaft, damit anschließend ordentlich mit allen die Weltmeisterschaft gefeiert werden kann. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can't go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can't go a minute without your love.
Wir sind Lena, schrie ganz Hangover am vorletzten Samstag und das Land drumrum war stolz wie Bolle, dass der Krieg endlich aus ist, die Deutschen ganz normal sind und 12 Points von Litauen bis Portugal auf einen Metzgermeister aus Köln-Sülz und seine Altmännerfantasie im kleinen Schwarzen herabregnete. Nur Israel, 0 Points, sahen uns mal wieder musikalische Selbstmordattentäter, die Schweine. Was in Oslo bejubelt und bepunktet wurde, war in der Auslage der Metzgerei Raab ein prallrosa Stück Pop-Schweinelende, fein gemasert und ohne jeden Makel, und nur Innungskollegen der musikverwurstenden Industrie wussten, dass es sich um dänisches Frühstücksfleisch in Schweinefiletform handelt. Dieses Herrschaftswissen um Entwurf, Herstellung und Verkauf von Hitpresswurst und Schartschmalzfleisch dem interessierten Amateur zu vermitteln, machte sich im Jahr 1988 die damals legendäre Indie-Band The KLF den Spaß, ein Handbuch zu schreiben mit dem Titel The Manual, How to Have a Number One the Easy Way. Kurze Zeit später wurde das Werk ins Deutsche übersetzt und darf mittlerweile frei im Internet verteilt werden. 2003 sprach der Ärzte Bela B. das durchaus vernünftig übersetzte Werk auf eine Doppel-CD und ermöglicht damit auch deutschen Hörern zu erfahren, wie ein Popsong aufgebaut ist, welche Worte der Songtext enthalten muss und welche auf keinen Fall, und wie man die fertige CD am Ende für ein, zwei Wochen in die Rotation von Energy und Jump bekommt. Schnelllebig wie die Industrie ist, funktioniert gerade Vertrieb und Vermarktung heute deutlich anders als vor 10 Jahren, aber wie relativ einfach und berechenbar das Schreiben einer Hitsingle auch heute noch ist, ist frappierend und jedes Jahr aufs Neue beim Eurovision Song Contest zu erleiden. Tja, wir Lena-Deutschen sind halt doch nichts Besonderes.
Das erste Element, das du finden musst, ist der unwiderstehliche Dancefloor-Groove. Der angesagteste Club in deiner Gegend, in dem man Importplatten spielt, ist der geeignete Ort, um den Groove zu finden, in dem in 3 Monaten die Singlekäufer mit den Füßen wippen werden. Achte auf den einen unbekannten Track, der den größten Zuspruch auf dem Dancefloor findet und der auch dich dazu bringt, dich sofort ins Gewühl zu stürzen. Dieser Track hat den Groove, den du suchst. Du kannst entweder versuchen, noch in derselben Nacht den Namen des Stückes herauszufinden, oder du merkst dir wenigstens ein paar der herausragenden Charakteristika. Mit ein bisschen Glück gibt es in deiner Nachbarschaft einen coolen Plattenladen, der die gesuchte Scheibe führt. Wirf die Flinte nicht ins Korn, wenn es in deiner Gegend weder einen passenden Club noch den richtigen Plattenladen gibt. Jetzt kommen die Dancefloor-Compilations, die du bereits am Montag gekauft haben solltest, ins Spiel. Pack sie in den CD-Player, dreh laut auf und gib dich dem Groove hin. Lass deinen Verstand im Bücherregal, wo er hingehört. Wenn's sein muss, fühl dich ganz wie du selbst. Aber hör bloß nicht auf, solange du nicht die Macht spürst. Feel the force. Und dich nicht ganz in der Musik verlierst. Lost in music. Und die einzige mögliche Antwort auf die Frage, can you feel it? Ja, lautet. Wir haben für unseren Hit den Gary Glitter Beat benutzt. Übrigens mehr zufällig als absichtlich. Der Glitterbeat ist der clubtauglichste aller weißen Beats und widerspricht allem, was wir vorher gesagt haben. Wir glauben, dass die Hassliebe der Menschen zu diesem Rhythmus nur alle 10 Jahre herausgefordert werden sollte. Öfter hält man ihn nicht aus. Auf einer weitaus weniger metaphysischen Ebene wird der Groove in Fachbegriffen wie Beat, Takt und BPM verstanden. Bis auf wenige Ausnahmen basiert Popmusik grundsätzlich auf einem Viervierteltakt. Man wippt automatisch mit dem Fuß im Rhythmus und immer wenn du 4-mal gewippt hast, ergibt das einen Takt. Instinktiv klatschst du zu jedem zweiten Beat in die Hände oder schnippst mit den Fingern genau 2-mal pro Takt. Die Geschwindigkeit einer modernen Aufnahme wird anhand der Anzahl der Beats pro Minute gemessen. Diese Maßeinheit existiert erst seit den frühen 80ern, also seitdem fast alle Platten unter Zuhilfenahme eines elektronischen Metronoms, auch Clicktrack genannt, produziert werden. Dieses ermöglicht jedem an der Produktion beteiligten Musiker perfekt den Rhythmus zu halten. Für einen Club-DJ ist es enorm wichtig, die BPM-Zahlen all seiner Platten zu wissen, um auf keinen Fall während seines Sets die Tanzenden aus dem Rhythmus zu bringen, indem er etwa einen plötzlichen Wechsel von 124 BPM auf 87 BPM runter vollzieht und dann wieder zurück auf einen 114er. Heutzutage hat kein Song über 135 BPM eine Chance, Nummer 1 zu werden. Die meisten Clubgänger sind nicht in der Lage, zu so einem Song zu tanzen und dabei noch cool auszusehen. Die meisten Indie-Bands, die nach Meinung der Musikjournalisten perfekten klassischen Pop machen, werden, egal wie groß ihre Fangemeinde auch sein mag, die Top 10 aus einem einzigen Grund niemals erobern. Sie spielen alle ihre Songs über der 135 BPM-Grenze. Diese Bands hetzen all ihre Liebestraumata und verwirrten Geflechte aus Misslaune und Hass durch einen verzerrten BPM-Rausch. Du solltest dir jetzt langsam den Kopf darüber zerbrechen, wie du oder, wenn nicht du, wer in aller Welt auf dieser Platte singen wird. Glaubst du selbst ein großartiger Sänger und ein echtes Bühnentalent zu sein, dann haben wir ein Problem. Es bedeutet nämlich, dass du über ein Ego verfügst, das es dir unmöglich machen wird, alle anderen zu vollziehenden Handlungen objektiv zu bewerten. Sänger waren schon immer die schlechtesten Produzenten ihrer eigenen Werke. Der Grund hierfür liegt darin, dass sich Sänger emotional so weit auf die Darbietung einlassen müssen, dass dies jegliche kritische Distanz von vornherein ausschließt. Sie brauchen zumindest einen musikalischen Partner, der ihnen die ungefähre Richtung weisen kann. Hätte ein Sänger aber selbst die Fähigkeit, seine eigenen Werke nüchtern zu betrachten, würden diese zwangsläufig kalt und leer erscheinen. Fühlst du dich also zum Sänger berufen? Dann finde schnell einen Partner, bevor du weitermachst. Wenn du diesen Ehrgeiz nicht verspürst, hast du noch einmal Glück gehabt. Wir sind nämlich in eine Periode der Popgeschichte eingetreten, in der nicht mehr der Gesang im Vordergrund steht, wenn es darum geht, den emotionalen Inhalt einer Hitsingle zu kommunizieren. Dass heute die Dominanz des Gesangs erstmals seit den Beatles nicht mehr gilt, verdanken wir wiederum den Platten im DJ-Stil. Der Club-DJ, sowie sein Vorgänger, der Tanzorchesterleiter der 30er, 40er und 50er Jahre, hat nämlich verstanden, dass es am wichtigsten ist, die Tanzfläche gefüllt zu halten und dass es immer die Musik ist, die mittels Groove die Tänzer am Tanzen hält.
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Leseproben von Miss Stark und Bela B. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, den 8. Juli 2010 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 in Dresden und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.